Ja, hallo und herzlich willkommen zum New Care New Leadership Podcast von Altenheim für innovative Führungskräfte aus der Altenhilfe. Ich bin Olga Sophie Enolat, ich bin Redakteurin bei Care Konkret und Altenheim und mit mir hier am Aufnehmen ist Stefan Graue, Geschäftsführer der Diakonie Vohwinkel, so wie immer. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Gästin da, und zwar Nadine Warlock. Nadine ist Pflegedirektorin der Alten Wohn- und Pflegegesellschaft Wiesbaden, kurz KAP Wiesbaden. Ich werde auch diese Abkürzung jetzt verwenden, die restliche Folge über. Ja, herzlich willkommen, Stefan. Herzlich willkommen, Nadine.
Hallo,
danke,
hallo.
Herzlich willkommen, Nadine.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Schön, dass du da bist.
Liebe Nadine, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ursprünglich bin ich auch nicht gekommen, weil wir ein Interview geführt haben für die Care Konkret, weil ihr einen Springerpool bei euch implementiert habt über die Pflegeeinrichtungen. Und dann habe ich dich auch noch eingeladen, Referentin zu sein beim New Care New Leadership Event in Berlin, wo du auch letztes Jahr im Dezember warst und das alle Teilnehmenden begeistert hast, auch mit deiner frischen Art und mit dem tollen fachlichen Vortrag. Und umso schöner, dass wir dich im Podcast haben. Wir wollen heute ja über deine ganz allgemeine Herausforderung eigentlich sprechen als Pflegedirektorin bei der KAP Wiesbaden. Liebe Nadine, was ist das Thema, was euch gerade wirklich am meisten bewegt?
Ja, Olga, das ist und bleibt das Personal. Ich glaube, es ist die größte Stellschraube, an der wir drehen können. Und neben der kleinen Projekte, wie zum Beispiel ein Springerpool, was gar nicht so ein kleines Projekt ist, aber ist es erstmal das größere Personalbindung, Personalführung und einfach ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Das ist wichtig.
Stimmt.
Kannst du mal, Nadine, auch für mich, aber vielleicht für den einen oder anderen Hörerin mal umreißen, über welche Größe wir da sprechen, wenn du jetzt von Personalthemen redest?
Ja, wir sprechen, also bei uns in der KAP in Wiesbaden haben wir um die 840 Mitarbeitende sämtlicher Berufsgruppen. Ich habe sie tatsächlich letzte Woche mal zusammengezählt. Wir haben über 20 verschiedene Berufsgruppen, die wir bedienen. Ganz klassisch Pflege, aber auch Sozialbetreuung, Hauswirtschaft. Wir haben ein Hospiz bei uns im Portfolio, auch wieder ein bisschen anders ausgebildete Pflegekräfte dann dort. Und ja, es ist sehr, sehr spannend, weil die Ansprüche in jeder Berufsgruppe unterschiedlich sind. Und das unter einen Hut zu bekommen und da überall so die Feinheiten rauszuhören, was die Mitarbeitenden da beschäftigt und was die brauchen, das ist herausfordernd. Macht aber auch Spaß. Also
sonst würdest du es nicht machen, ne? Genau.
Nee, genau.
Ja. Und die Personalthemen sind die dich oder die euch bewegen. Aus welcher Ecke kommt ihr denn jetzt? Also geht's so euch wie vielen? Habt ihr den Personalmangel in den Häusern oder seid ihr ganz gut aufgestellt? Wie ist eure Ausgangslage?
Ich glaube, unterm Strich geht's uns wie allen anderen auch. Ich sage immer so schön, das ist wie ein Verschiebebahnhof. Wenn es uns gerade gut geht, dann geht es den Kollegen, zum Beispiel, wir haben einen großen Träger noch in Wiesbaden, dann in der evangelischen Kirche, dann geht es denen gerade vielleicht nicht so gut. Und umgekehrt, wenn es denen gut geht, geht es uns gut, weil das Personal springt ja auf, durchaus von Stelle zu Stelle in der Hoffnung. Und das ist eigentlich die Kernmessage, die wir uns mitnehmen müssen als Arbeitgeber, in der Hoffnung, dass es woanders besser wird. Und immer in dem Moment, in dem Mitarbeiter bei uns kündigt, und zwar nicht, weil er wegzieht oder weil sie wegzieht, sondern weil er der Hoffnung ist, dass es im Nachbargebäude, im übertragenen Sinne im nächsten Altenheim, dann besser ist, haben wir vielleicht etwas nicht so gut gemacht und konnten die Erwartungshaltung einfach nicht erfüllen. Und von daher, ich glaube, in der Krankheitsquote zum Beispiel, wenn man eine harte Kennzahl nehmen will, da sind wir meines Erachtens ganz gut, haben letztes Jahr auch die Krankheitsquote um einen Prozentpunkt immerhin verbessern können auf 7,33%. Das ist, finde ich, schon ganz, ganz, ganz schön zu sehen. Aber das ist natürlich nicht alles, ne? Also schön wäre, wenn wir noch weniger Krankheitsfälle hätten, weil da sind natürlich auch Langzeiterkrankungen spielen ja auch eine Rolle. Und da tun wir mit den Arbeitsbedingungen, die wir stellen, ja auch unser Bestes zu. Von daher, ich glaube, ich will mich gar nicht besser darstellen als die anderen. Auf gar keinen Fall. ich glaube, wir haben alle dieselben Themen, bloß dass wir sie unterschiedlich ausschmücken und unterschiedlich gewichten.
Aber Nadine, was macht man denn eigentlich, wenn man, ja, im Prinzip, man hat irgendwie ähnliche Möglichkeiten wie die anderen Unternehmen. Ja, aber man braucht die Mitarbeitenden oder möchte die Mitarbeitenden gewinnen und auch halten. Ja, was macht man dann? Was trifft man irgendwie für Maßnahmen? Wie weit geht man den Mitarbeitenden entgegen und was kann man tun? Ich meine, die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen, die muss ja auch zumindest in der stationären Pflege 24/7 gewährleistet sein. Was macht man also?
Naja, ich sage immer, erpressen lassen wir uns natürlich auch nicht. Das dürfen wir auch nicht, weil es dann schwierig wird in der Compliance im schlimmsten Fall. Aber klar, ich kann jetzt ein Gehalt aufrufen, ne? Aber das haben wir, glaube ich, das wissen wir alle. Das könnt ihr wahrscheinlich, Stefan, du auch, unterstreichen. Das ist natürlich nicht alles, ne? Also wir versuchen dann Rahmenbedingungen zu schaffen, auch individuelle Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich sage jetzt mal ganz klassisch den Mutti-Dienst zum Beispiel für Mamas und Papas oder Papi-Dienst, um halt eben zu sagen, naja gut, die Person hat eben jetzt ein Kind und möchte aber trotzdem am Arbeitsleben teilnehmen und ist eine wertvolle Kraft. Ja, warum soll sie jetzt um 6 Uhr anfangen? Geht vielleicht auch um 8, ne? Dass man da einfach sich was überlegt, wie man auch die potenziellen Mitarbeitenden abholen kann auf dem Markt und sagen kann, da stellen wir uns hin und sagen, da sind wir stark für. Also machen wir uns auch stark, sagen wir mal umgekehrt, eher stark für die Mitarbeiter, ne?
Danke, dass du auch Papi-Dienst gesagt hast, Nadine. Das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig, dass man das in seinen Sprachgebrauch auch aufnimmt.
Absolut. Ich habe letztens einen Rüffel bekommen. Ich habe das nämlich auch im Podcast gesagt und dann hat man mich darauf hingewiesen, dass man auch bitte familienfreundliche Dienste das nennt.
Aber ich hatte doch dann direkt gesagt, Elterndienste hatte ich doch dann auch.
Ja, richtig. Genau. Ja, der kam auch nicht von dir, der kam von jemand anders.
Nee, ich weiß, aber ich hatte dich dann unauffällig, hatte ich korrigiert. Dich verbessert.
Unauffällig.
Nee, weil klar, die meisten Mamas machen Teilzeit, aber ich finde es wichtig, trotzdem das ins Bewusstsein zu rücken, dass auch Papas solche Dienste gerne mal in Anspruch nehmen dürfen, damit die Mamas vielleicht dann irgendwie anders arbeiten können.
Ja, absolut. Hatten wir tatsächlich sogar letztens einen Bewerber, ein Mann, der sich in der Familienzusammensetzung dann eben vorrangig um die Kinderbetreuung gekümmert hat, weil seine Frau in dem Fall eben, weil das Familienkonzept so erstellt war und er im Bewerbungsgespräch auch nochmal betonte, wie wichtig ihm Ferien sind, wie wichtig ihm auch vielleicht besondere Arbeitszeiten sind und dass es gerade eben bei seinem alten Arbeitgeber, das war der Wechselgrund, ganz spannend, passt ja super dann, gerade, dass einer der Wechselgründe das halt eben ist und dem war das Geld halt auch einfach gar nicht so wichtig, sondern eher die weiteren Rahmenbedingungen, also sprich zum Beispiel einen Papi-Dienst zu bekommen oder auch mal in den Ferien einen Urlaub zu bekommen und trotzdem seinen Dienst am Menschen zu leisten, ne?
Genau, und im Endeffekt, also ich finde es aus gesellschaftlicher Sicht super, wenn Väter das dann auch so übernehmen und sich das angleicht. Aber für den Arbeitgeber ist es dann ja letztendlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, egal, weil ihnen fehlen dann Personalstunden. Wenn jetzt ganz, ganz verstärkt solche Dienste zum Beispiel jetzt nachgefragt werden, egal von Müttern oder von Vätern. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Ihr habt einen Springerpool. Stefan, du kannst auch gerne sagen, wie ihr das bei euch handhabt. Also mich würde das einfach interessieren, aus welchen Möglichkeiten man schöpfen kann als Arbeitgeber, der im Prinzip nicht diese Möglichkeiten hat zu sagen, du kannst jeden Tag im Homeoffice arbeiten und Gleitzeit und alles flexibel und abends, klar, kannst du dich auch nochmal in den Rechner setzen. Das ist für Büromitarbeitenden vielleicht möglich, aber jetzt in der Pflege schwierig.
Ja, wir haben, Olga, letzte Folge ja auch drüber gesprochen. Da würde ich den Ball mal an dich, Nadine, weiterreichen wollen. Denn ein Punkt, den wir da aufgegriffen haben, war der verlässliche Dienstplan oder Rahmendienstplan, rollierender Plan. Ist das bei euch etabliert? Nutzt ihr sowas?
Wir haben eine Piloteinrichtung, die das gerade im Versuch ist zu implementieren. Aber das setzt ja auch, also da ist ja auch, kann man fast schon sagen, Henne oder Ei, setzt natürlich eine stabile Mitarbeiterstruktur voraus, um es irgendwie implementieren zu können. Aber auf der anderen Seite, deswegen Henne oder Ei, wird die Mitarbeiterstruktur vielleicht dadurch, gerade dadurch stabil. Also wir haben es tatsächlich auch nochmal jetzt, wir wollen es gerne ausrollen aufs gesamte Unternehmen. Da sprechen wir dann von 10 Einrichtungen. Ich würde aber noch nicht sagen, dass da etwas spruchreif ist. Ich weiß aber, also ich glaube, ja, dass es wichtig wäre, weil das ist ja auch das, was wir im Springer-Tool versuchen, so ein bisschen anzubieten, eine Verlässlichkeit. Und ich hatte ja irgendwann mal meinen Master auch darüber geschrieben, Führung im Gesundheitswesen und warum wandern die Leute ab? Und bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass es ja nicht diese Hygienefaktoren sind, wie man so schön sagt, also das Geld, sondern eben zum Beispiel ein verlässlicher Dienstplan, zu wissen, ich habe am 20.06. frei und ich kann zu diesem Grillfest gehen und ich werde eben nicht angerufen. Und da müssen wir eigentlich hin.
Ich glaube auch, dass das eher der Magnet ist, ne? Olga, wir haben letzte Folge darüber gesprochen, über Flexibilität, und dann war das dein Argument mit dem verlässlichen Dienstplan. Und ich glaube, dass es genauso rum funktioniert, wie Nadine das gerade sagt. Dass, klar, gute Voraussetzungen, das zu etablieren, sind immer wünschenswert. Aber ich glaube, es kann sehr gut als Magnet fungieren, weil die Leute dann eben genau wissen, okay, ich kann das Grillfest so wahrnehmen, wie ich das auch geplant habe, ne?
Ja,
die
total.
Möchten vielleicht, die möchten vielleicht am Wochenende auch mal irgendwie die Möglichkeit haben, den Dienstplan zu checken, ne? Habt ihr sowas vielleicht auch?
Haben wir.
Wie funktioniert das bei euch? Also wenn ich da jetzt Mitarbeiter bin, wie kann ich das checken?
Über unsere Dienstplanprogrammierung, also wir sind da angeschlossen an Vivendi. Mhm. Und Vivendi hat dieses Self-Service-Portal und da können die Mitarbeiter, also im Prinzip geht da alles drüber. Du kannst sogar Urlaubsanträge darüber stellen, du könntest Dienste sogar tauschen und gleich einstellen, sodass auch hintenrum der administrative Aufwand reduziert wird. Aber vor allem kannst du deine Dienstpläne auch darüber einsehen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Wir haben im Moment noch so ein bisschen die Datenschutzproblematik als Herausforderung wegen Schnittstellen zur Bewohnerdokumentation. Aber ansonsten ist es mittlerweile ein gern genutztes Tool. Also einloggen und ausloggen geht zum Beispiel auch darüber, wenn man es mal vergessen hat. Und ist natürlich wichtig, dass man da Vertrauen zu seinen Mitarbeitenden hat. Also gerade wenn, ich sage jetzt beispielhaft mal, wenn der Mitarbeiter es tatsächlich vergessen hat, sich auszuloggen und das dann zu Hause von der Couch macht und dann trotzdem die richtige Zeit noch einträgt und nicht erst, wenn er auf der Couch sitzt. Aber da muss ich tatsächlich echt die Mitarbeiter loben. Da wird kein Schindluder mit betrieben. Also das ist total toll. Also ich glaube, es ist eine Bereicherung fürs Unternehmen, dass wir das jetzt haben.
Ich muss noch mal kurz dazu sagen, Hashtag keine bezahlte Werbung. Es gibt noch ganz viel mehr Anbieter von Software. Genau, aber inhaltlich muss ich sagen, es ist natürlich für die Mitarbeitenden toll. Ändert sich denn bei denen noch viel am Dienstplan, wenn die das so gerne nutzen, dann noch mal reinzuschauen? Und wie macht ihr das? Also erwartet ihr dann auch, dass die da reinschauen? Weil am Wochenende, ich muss ja nicht, wenn ich frei habe, irgendwie da reingucken. Wie managt ihr das?
Naja, wenn der Dienstplan freigegeben ist, ist er ja auch verbindlich. Das heißt, Änderungen sind nur nach Rücksprache möglich. Und da setze ich mich auch sehr stark zusammen mit der Mitarbeitendenvertretung ein, dass das halt auch nicht stattfindet. Das heißt, ja, wenn ein Mitarbeiter natürlich selbst einen Dienst mal tauschen möchte, dann kann er am Wochenende schon mal reinschnuppern und schauen, ob jetzt zum Beispiel du, Olga, frei hättest an dem Tag, an dem ich vielleicht gerne frei hätte und Spätdienst oder was von mir übernehmen kannst. Aber nein, der Mitarbeiter muss nicht reinschauen und wir haben auch eine Art von Barrierefreiheit versucht zu schaffen, indem wir Mitarbeiter auch abholen, die gar kein Handy haben. Also das gibt's schon halt auch noch oder einfach nicht nutzen wollen. Und da habe ich auch Verständnis für, also das Programm als solches nicht nutzen wollen. Und dann können die das auch auf der Arbeit einsehen. Und darüber hinaus gibt's ganz klassisch noch den Papierdienstplan, der an der Wand hängt.
Der müsste ja dann tatsächlich übereinstimmen, ne? Wenn ihr das so aktuell haltet und das ein- und ausloggen, dann müssten die ja übereinstimmen. Ne?
Mhm. Genau, ja.
Und wie ist das, Nadine, du hast gerade gesagt, wenn es uns gut geht, geht es den anderen vielleicht nicht gut. Ich meine, das ist ja an sich eine Problematik, die ja sehr unschön ist für die Pflege, für die Pflegebedürftigen. Aber wie ist denn so eure Fluktuation? Gelingt es euch gerade gut, die Mitarbeitenden zu halten? Oder sagst du, da können wir schon noch optimieren?
Ja, das ist kommt wahrscheinlich aufs Haus an. Also ich habe sicherlich, es gibt Häuser bei uns in der KAP, die, ja, da gibt's wenig bis gar keine Fluktuation. Da hatten wir auch schon Krisenzeiten. Fällt mir ein Haus ein, in dem ich auch mal ganz, ganz eng begleitet hatte und auch interimistisch da selbst Einrichtungsleitung war. Selbst in dieser angespannten Situation ist da niemand weggelaufen und hat die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Und in anderen Häusern ist es natürlich so, dass wir vielleicht eine bisschen höhere Fluktuation haben. Und ja, ich glaube, dass es aber tatsächlich in vielerlei Hinsicht auch ein Führungsthema trotzdem ist. Und da schließe ich mich gar nicht aus und sage, dass ich hier alles toll mache, sondern insgesamt glaube ich, dass wir im gesamten Gesundheitswesen noch zulegen können im Bereich Führung. Und People Leave the Managers ist so ein Spruch, den alle kennen. Ich benutze ihn relativ häufig.
Das wäre tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, Nadine. Darf ich das so verstehen, wenn es am Haus liegt, liegt es an der Führungskraft? Das hast du jetzt schon beantwortet. Jetzt wäre dann meine neue Frage, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr das so klar zuordnen könnt, dass die Fluktuation in einem bestimmten Haus an der Führungskraft festzumachen ist?
Ja, also ich würde jetzt nicht per se sagen, falls Kollegen das jetzt hören und einen Schreck kriegen, dass ich das so öffentlich sage. Nicht jede Fluktuation ist auch gleich einhergehend mit einer schlechten Führung. Aber ich würde sagen, dass es auch ein Indiz sein kann, ne? Also man hat auch oft eine angespannte Angehörigen-Situation, weil das für alle eine höchst belastende Situation ist und eine Wahnsinnsumstellung. Aber auf deine Frage, wie gehen wir damit um? Naja, wenn wir das feststellen, dann müssen wir reden, ne? Also wir sind auf keinen Fall, unser Motto ist nicht hire and fire, auf gar keinen Fall. Mir ist auch wichtig, dass wir ein stabiles Führungsteam haben und es dürfen auch mal Fehler passieren. Und ist mir auch die Tage passiert, ist ein blöder Fehler. Also ein Fehler ist immer blöd, man ist traurig, man ist in angespannte Situation. Also ich sag ganz klar reden. Und dann auch gerne nochmal ein zweites Gespräch und gemeinsam überlegen, liegt es jetzt, hat die Person vielleicht gerade selbst ein Problem, weshalb sie angespannt ist? Ist die Person angespannt, weil sie von mir Druck bekommt, dann muss ich auch was ändern. Ist die Person, keine Ahnung, braucht sie einfach noch ein bisschen Begleitung in Führungsmanagement? Auch das, dann gibt es ein Coaching oder.
Nadine, wie erlebst du das? Hat sich da bei den Mitarbeitenden was geändert? Also dass du jetzt den Eindruck hast, die sind vielleicht auch etwas weniger resilient als früher oder man spricht vielleicht auch heutzutage offener über Dinge. Dann kommt noch diese berüchtigte Gen Z oder Gen Z, wie auch immer, die jetzt neu irgendwie ins Arbeitsleben starten, haben die eventuell auch nochmal andere Ansprüche. Wie erlebst du das so?
Also von diesem Gender-Stigmatismus halte ich offen gestanden relativ wenig. Ich finde, dass das in der Öffentlichkeit, dass gerade die Generation Z ziemlich ihr Fett wegbekommt und finde ich irgendwie auch nicht fair. Mein Partner hat selbst Kinder in der Altersklasse und ich erlebe die ja auch und finde es halt einfach schade und die kämpfen schon sehr hart damit. Aber ich glaube, dass einfach der Blick sich geändert hat auf den Job. Also dass halt eben, so blöd es klingt, eine Work-Life-Balance trotzdem wichtig ist und jemand meinetwegen 8 Stunden fokussiert auf der Arbeit ist, aber Gott, warum soll sich die Person nicht freuen zu sagen, hey, ich habe heute Abend noch ein Date, ich stehe noch auf eine Party, ich stehe noch ins Gym und darauf freue ich mich und dann kann die vielleicht deshalb den ganzen Tag mit dem ganz breiten Grinsen übers Gesicht durch die Station laufen und trotzdem gute Arbeit leisten, auch wenn man sich schon den Feierabend herbeisehnt. Das geht euch bestimmt auch manchmal so. Genau. Jetzt nochmal den ersten Teil der
Frage. Nee, ob du das Gefühl hast, dass die Ansprüche sich ein bisschen verändert haben oder dass die Mitarbeitenden irgendwie mehr Begleitung fordern auch und mehr Feedback einfordern.
Das glaube ich, ist aber generell, also Feedback ist es A und O. Ich glaube, wenn du zurückgemeldet bekommst, wo du dich bewegst und wie deine Arbeitsleistung ist oder wie dein Verhalten ist, dann kannst du auch aktiv was ändern. Also ja, also das ist schon auch wichtig in meinen Augen. Anspruch verändert, ja, glaube ich auch. Also mit dem Wissen, dass wir natürlich einen Arbeitnehmermarkt haben momentan, ich habe jetzt nicht nur, also 800 leichte Personalfälle auf dem Tisch liegen. Da gibt es auch mal den einen oder anderen schwierigen. Stefan, das wirst du bestätigen können. Da kann man nicht alles, ich
Stefan
sag mal.
Hat verneint, hat den Kopf geschüttet. Er kennt sowas nicht.
Genau, ist mir völlig fremd.
Komm. nee, also klar. Aber ich glaube, ja, das ist aber jetzt nichts allzu Schlimmes. Also ich finde es immer noch toll, dass trotzdem jeden Tag so viele Menschen zu uns zur Arbeit kommen. Und in den allermeisten Fällen, ich sage jetzt mal 99,99%, haben all die Menschen, die bei uns arbeiten, das Herz am richtigen Fleck. Und die wissen, warum sie zur Arbeit kommen. Das ist,
schön gesagt.
Ich glaube, wenn du im Sozialwesen unterwegs bist, das gibt es bestimmt auch noch andere Branchen, will ich jetzt gar nicht irgendwie was schlecht reden, aber die Menschen, die haben auch schon, glaube ich, den Sozialstempel auf der Stirn und sind oft mit dem Herz dabei. Oder in den meisten Teilen.
Nadine, mich würde interessieren, du hattest eben auch gesagt, dass ihr durchaus auch mal Workshops anbietet, wenn Führungskräfte vielleicht gerade Unterstützung brauchen. Mich würde interessieren, habt ihr mal ein einheitliches Verständnis von Führung euch bei der CAP erarbeitet? Also die zentrale Frage stellen, wie wollen wir Führung verstehen?
Haben wir.
Ja.
Das ist so 2 Jahre her. Waren ein bisschen begleitet über eine externe Dame, die betriebliches Gesundheitsmanagement mit uns aufbauen wollte und auch in vielen Teilen aufgebaut hat. Und darüber haben wir einen Führungskräfte-Workshop gemacht und den haben wir, der hat damals angefangen mit dem Geschäftsführer und mir, also dass wir die Werte abgesteckt haben, was uns im Grunde genommen wichtig ist und was wir weitergeben wollen und sind dann immer eine Hierarchieebene weiter nach unten gegangen und haben uns dann im Gesamtergebnis darauf committed, wie wir führen wollen. Und jetzt tatsächlich in der kommenden Woche haben wir einen nächsten Führungskräftetag, also sogar 2 Tage, in dem die erste und zweite Führungsebene sich einschließt für 2 Tage und ganz viele spannende Themen bespricht, hoffentlich. Ja, wird so sein.
Kannst du sagen, wie aufwendig das für euch war und ob ihr da einen spürbaren Mehrwert auch dann herausgezogen habt aus dem, vor 2 Jahren war das, ne? Hast du gesagt?
Ich glaube schon. Ich glaube aber auch, also Pflegekräfte, und das finde ich eigentlich nicht Pflegekräfte, Leitungskräfte in der Pflege, und das finde ich halt immer ganz schön, die kommen ganz, ganz oft von der Basis. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das ganz gute Leader und Manager auch werden können, wobei natürlich dann andere Skills wirtschaftlich oder so ein bisschen im Hintergrund noch stehen. Das kann man aber lernen. Aber ich glaube, Herz und Verstand und Führung, so ein paar Skills, die werden einem angeboren. Und ich glaube, die werden einem dann angeboren, wenn man halt auch eben mal am Bett gestanden hat in dem Fall oder einen Klienten zu Hause besucht hat. Also ich bin schon der Meinung, dass das was gemacht hat. Und was mir immer wichtig ist, und ich habe das jetzt vor einem Jahr, als wir nochmal Geschäftsführerwechsel hatten, habe ich mir das auch nochmal besonders zur Aufgabe gemacht, dass, wenn wir anfangen, ein herzliches Miteinander, transparentes Miteinander, ich hatte das ja auch in Berlin so ein bisschen versucht darzustellen, die Transparenz, dass die sich dann auch sicher fühlen, die Kollegen, und wenn wir auf Augenhöhe uns miteinander unterhalten, dass da auch eine Sicherheit entsteht und man im Alltag ganz anders authentisch dann führen kann, weil man gut informiert ist, weil man sich vielleicht auch sicherer fühlt im Job, also auch die eigene Arbeitsplatzangst auch in den Hintergrund gerät.
Also du meinst jetzt, dass Führungskräfte sich sowohl mit ihren eigenen Führungskräften authentisch und offen besprechen können, als eben auch mit ihren Mitarbeitenden, ne? Dass also so eine Transparenz und Offenheit eigentlich auf allen Ebenen irgendwie gelebt wird, damit ich auch weiß, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann wird mir nicht gleich der Kopf abgerissen. Und genau so verfahre ich mit meinen eigenen Mitarbeitenden aber auch. Wenn die einen Fehler gemacht haben, dann gehe ich da auch nicht sofort drauf irgendwie und mach die zur Schnecke, sondern ich suche ein wertschätzendes, offenes Gespräch und ein ehrliches. So habe ich dich jetzt verstanden.
Ja, absolut, weil was passiert, wenn ich bei jedem, ich sage jetzt mal Fehler, auch das haben wir ja in Berlin in der Fuck-Up-Night, das fand ich total spannend. Es ist ja gar nicht das Scheitern, es ist ja auch gar nicht der Fehler. der gemacht wird, sondern immer wieder eine Chance. Und aus einem Fehler lernt man. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass unsere Führungskräfte keine Entscheidungen mehr treffen, weil sie Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man glaubt, jetzt wie in der Fuck-Up-Night, man glaubt, man ist gescheitert. Ihr habt es ja in dem Podcast auch hinterher nochmal thematisiert. Und der Marc, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Nachnamen, das könnt ihr vielleicht nochmal ergänzen, unser Marc, der da dabei war, der hat es ja auch nochmal ganz schön beschrieben. Das ist überhaupt gar kein Scheitern, ne?
Genau. Wir reden von dem Event ja wieder New Leadership in Berlin. Da hatten wir eine Fuck-Up-Night und die wurde moderiert von Marc Bennerscheid, der auch das Coaching macht in der New Care New Leadership Community. Um jetzt mal den Kontext nochmal darzustellen. Und genau, und Stefan und ich hatten eine Podcast-Folge, die hieß Wir scheitern nicht, wir scheitern voran.
Yes.
Ja.
Und das, ja, das trifft es ja, glaube ich, eigentlich auf den Punkt, ne?
Nadine, ich hätte auch noch mal eine Frage. Wir haben auch in Berlin, also selbes Event, haben wir angesprochen, dass sich Führung im Zeitalter der Automatisierung, Digitalisierung anpassen muss. Und jetzt höre ich da bei euch schon aus, ihr habt ja schon so moderne digitale Elemente, nämlich man kann sich von der Couch aus auch noch mal ein- und ausloggen, man kann einen Dienstplan, Wünsche stellen, man kann auch eine AU vielleicht hochladen. Seid ihr da schon so weit, was viele vielleicht jetzt gerade interessiert, die dann auch nicht stehen, dass ihr Führung nochmal etwas neuer denkt mit den ganzen digitalen Komponenten? Euch steht ja dieser Folgetermin jetzt bevor, ne? Führungsworkshop.
Ja, der ist jetzt aber tatsächlich verbandsübergreifend. Also wir sind ja, in den Caritas-Verband eingebettet mit unserer Gesellschaft und der Caritas-Verband veranstaltet das jetzt für alle Führungskräfte bei uns.
Mhm.
Ich glaube, dass sich Führung dadurch einfach verändert, weil Führung ist für mich auf jeden Fall nichts Digitales, sondern was eher was Analoges. Und aber trotzdem wird Führung immer irgendwie eine Art von digitaler Komponente haben oder immer mehr haben. Also eine Art der Führung ist ja dann halt auch, dass man Mitarbeitenden anbietet, sich von zu Hause aus ein- und auszuloggen. Aber wir müssen natürlich, ich finde, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu digital wird, weil das gesprochene Wort und die echte Hand auf der Schulter in einem blöden Moment, in einem traurigen Moment für einen Mitarbeiter ist halt immer noch mehr wert, als das per E-Mail oder SMS oder Videobotschaft auszudrücken. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und von daher wollen wir es auch gar nicht übertreiben. Also wichtig ist, glaube ich, dass man eine Art von, ja, dass es digital ist, was man anbietet. Wir müssten auch irgendwann mal in Richtung Social Media kommen. Das haben wir jetzt bei uns noch nicht im Verband oder auch in der Gesellschaft noch nicht. Wäre sicherlich nochmal ein Go-To oder ein USP für uns, aber ich glaube, ein gesunder Mix wäre wichtig.
Was würdet ihr gerne machen, Social Media mäßig? Also einfach euch darstellen als Kap Wiesbaden, was passiert in euren Einrichtungen? Genau, was machen die Mitarbeitenden, was machen die Bewohnerinnen und Bewohner so in der Art?
Ja, ich glaube, du brauchst es mehr für die, weiß nicht, Stefan, ob ihr Social Media nutzt, brauchst es halt für die Mitarbeiter, glaube ich, mehr als für die Bewohner oder Angehörigen.
Instagram und Facebook haben wir.
Ja, cool. Sehr schön.
Genau. Wird auch gepflegt, also gibt es schöne Bilder mitunter.
Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, da sind auch Mitarbeitende stolz. Ich habe immer so diese Vision vor Augen, dass ein Mitarbeiter einen Post auf Insta oder auf Facebook sieht und sagt, hey, guck mal, das ist mein Arbeitgeber und da habe ich mitgemacht. Da habe ich heute das Bewohnerfest gefeiert und auch nochmal einfach den Stolz nach außen tragen kann, nochmal mehr nach außen tragen kann. Und auch, ich glaube auch gesellschaftlich, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft die Pflege zu wenig wertschätzt oder alle Gesundheits- und Sozialberufe. Aber ich glaube, wir tun sowas Tolles, da können wir auch offen drüber reden und die Mitarbeitenden auch da nochmal wertschätzen und sagen, wir wollen auch zeigen, was ihr Tolles leistet.
Das ist das Stichwort für die warme Dusche. Stefan, du nix, du hast es gedacht wie ich.
Ja.
Wir hatten jetzt zweimal unsere wunderschöne Rubrik, die warme Dusche, wo wir die schönen Geschichten aus der Pflege erzählen möchten. Nicht, aber Nadine du hast uns jetzt wieder eine warme Dusche mitgebracht und die würden wir jetzt sehr gerne von dir hören.
Die warme Dusche.
Ja, das stimmt. Also ich würde euch tatsächlich gerne von, mir sind spontan echt einige Situationen eingefallen und ich bin auch jetzt gerade noch unschlüssig, welche ich erzähle, weil beide sehr, sehr süß sind. Aber ja, ich glaube, ich erzähle euch von sozusagen meiner Lieblingsbewohnerin, wenn man das überhaupt so sagen darf. Alle Bewohner sind toll, um Gottes Willen. Aber ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich in dem einen Haus ein bisschen enger begleitet hatte vor einiger Zeit und entsprechend ist auch das Miteinander in dem Haus nochmal vielleicht ein bisschen herzlicher, weil die Mitarbeiter sich auch an mich gewöhnten und auf die Bewohner. Und da gibt es eine Bewohnerin, die ist sehr, sehr dement. Die ist schon 99 Jahre alt und ist im Grunde genommen den ganzen Tag am Singen. Ist jetzt auch leider nicht mehr in der Lage, so viel anderes zu machen als zu singen. Also die läuft auch noch und ist auch noch am, kann auch noch alleine essen. Aber sie singt halt immer. Und immer wenn ich komme, sitzt sie vorne am Eingang auf dem Stuhl und da sitzt sie immer und singt. Und plötzlich war der Tag gekommen, an dem sie da nicht saß. Und dann ist mir tatsächlich das Herz in die Hose gerutscht und ich bin sofort zur Einrichtungsleitung gefragt, wo ist denn die Bewohnerin jetzt? Ist da was passiert? Ja, die ist nicht mehr da. Und ist mir echt, glaube ich, alles aus dem Gesicht geklitten. Und ich war auch sehr, sehr entsetzt und habe gefragt, ich bin jetzt nicht mehr da. Keine Ahnung, wo sie ist. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sie auf jeden Fall noch lebt und Gott sei Dank noch nicht verstorben ist. Und die ganze Einrichtung hat diese Bewohnerin gesucht, weil auch demnächst ein Singkreis angestanden hat, wo man sich natürlich auch trauft. Naja, und wir sind dann irgendwann in ihr Zimmer gegangen und haben sie dort auf ihrer Couch sitzend vorgefunden, singend natürlich. Und dann hat die Bewohnerin sich so gefreut, weil wir mit 3-4 Leuten in dieses Zimmer reingestürmt sind und hat sich total gefreut. Er hat gesagt, kommt bei, und hat irgendein Lied gesungen, was man wahrscheinlich, wenn man ein bisschen älter ist, auch kennt. Und hat gesagt, so hat auf dem Tisch, auf die Couch geklopft und so, komm bei, hat mich neben sie gesetzt und die anderen Kollegen haben getanzt im Zimmer und sie saß auf der Couch und hat geklatscht und immer lauter gesungen und hat sich total gefreut, dass jetzt die Party bei ihrem Zimmer stattfindet. Und das war für mich so ein schöner Moment, der mir dann auch einfach zeigt, das ist genau richtig, warum wir Altenpflege machen oder auch überhaupt, warum ich mich ganz individuell auch mit dem Thema befasse und dafür brenne. Und das war ein vielleicht auch leicht bewegender Moment. Also ich würde schon sagen, auch bewegender Moment.
Klingt sehr schön. Und Zimmerpartys. Warum, auch, ja, warum nicht im Pflegeheim super Zimmerpartys feiern? Also ich möchte das später auch noch so haben, dass das getanzt wird und gesungen wird.
Wir waren da vorne vorbei, oder?
Bitte?
Wie bitte?
Da fahren wir vorbei bei Olga.
Ja, ich bitte darum. Vielleicht sind wir auch alle in einer Einrichtung, wer weiß.
Oh, Live-Podcast.
Ja, dann machen wir noch einen Podcast. Genau. Einen Live-Podcast. Dann erzählen wir mal ein bisschen, wie wir das Leben so finden im Pflegeheim.
Richtig, ja, was auch immer so geworden ist.
Die drei Podcaster aus dem Pflegeheim. Genau. Ich glaube tatsächlich, dass es auch ein ganz, ganz schöner Abschluss ist. Wir sind jetzt auch bei über einer halben Stunde und Nadine, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute unser Gast warst. Und Stefan, dir übergebe ich das letzte Wort.
Vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken, Nadine, bei dir. Ich finde, die Zeit, die ist heute nur so dahin geflogen. Wir haben so schöne Themen besprochen. Nicht nur, weil sie mich eben auch brennend interessieren. Eben, wie hält man das Personal? Wie gewinnt man das Personal? Ganz, ganz lieben Dank, Nadine, für deine Einblicke, die du uns geben konntest hier im Podcast. Ich glaube, da haben wir richtig viel von mitnehmen können. Und ich bin auch gespannt, das weiter zu beobachten, weil ich höre ja auch bei euch heraus, ihr bleibt nicht stehen, sondern ihr wollt einfach immer weitermachen. Ihr wollt euch anpassen, ihr wollt das Level halten und eigentlich wollt ihr noch besser werden. Und die warme Dusche am Ende, die hat eigentlich nur nochmal gezeigt, was ihr für einen Spirit bei euch habt. Und das hat mir sehr gut gefallen. War auch beim Zuhören bewegend, Nadine, das kann ich auch sagen. Vielen lieben Dank dafür.
Danke euch. Hat mir Spaß gemacht. Großen Spaß. Danke.
Dann sage ich Tschüss. Und Stefan, du auch, ne?
Ich sage auch Tschüss. Macht's gut. Abonniert hier, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir freuen uns auch weiterhin über Zuschriften von euch. diesmal kann ich gar nichts verlauten. Es gab keine, aber Likes gab's. Dafür vielen Dank. Die warme Dusche soll natürlich weiterleben. Sendet uns was zu. Und dann dürft ihr bald wieder mit uns rechnen. Ne, Olga?
Genau. Jeden Monat neu. Jeden Monat frisch und neu. Mitte
genau.
des Monats.
Mit dem verraten wir natürlich noch nicht, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten.
Genau.
Schaltet ein. Folgt uns. Das ist auch noch ganz wichtig. Folgt Nadine Morlock. LinkedIn gerne auch bei dir, Nadine?
Gerne, ja, klar.
Ja. Olga ist Olga Sophie Enolat und mir Stefan Graue. Folgt uns, dann verpasst ihr nichts. In diesem Sinne, alles Gute.
Ja, ich wollte noch mal eine Sache sagen, ist mir gerade noch kurz eingefallen. Sorry, wir werden auch noch eine Sonderfolge diesmal haben vom Podcast. Die nehme ich hoffentlich nächste Woche dann mit Marc Bennerscheid auf, so denn alles klappt. Und dann habt ihr sogar zwei Folgen von uns in einem Monat. Genau, aber das war's dann auch. Dann, ja.
Macht's gut, euer Lieblings-Service-Podcast.